Ist es möglich, das Wort Gottes mit Eifer zu studieren, danach streben, dem Wort Gottes zu gehorchen, aber trotzdem sein Lebensziel vollkommen zu verfehlen? Ist es möglich, den Sinn und den Zweck meines Lebens komplett zu verfehlen, ohne dass ich mir dessen bewusst bin? Ist sowas möglich? Und wenn ja, was kann ich tun, um das in meinem Leben zu verhindern? Jesus spricht: Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Vers 20: Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Diese Worte von Jesus sind ein Teil seiner sogenannten Bergpredigt. Am Anfang der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, Verse 3 bis 9 stehen die sogenannten Glückseligpreisungen. In den Glückseligpreisungen beschreibt Jesus die Charaktereigenschaften seiner Nachfolger, von den Leuten, die von Neuem geboren sind, von Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, in denen Gott mit seiner Kraft wirkt. Dann in den Versen 10 bis 16 beschreibt Jesus den Einfluss dieser Menschen, die Jesus nachfolgen, auf die Welt. Da sagt Jesus, dass diese Menschen von der Welt verfolgt werden würden, aber wir sollen diese Verfolgung mit Freude ertragen. In Vers 13 sagt Jesus: Ihr seid das Salz der Welt, das Salz der Erde. Vers 14: Ihr seid das Licht der Welt. In Vers 16 spricht Jesus: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also der Fluss ist erst einmal die Charaktereigenschaften von Menschen, die Jesus nachfolgen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann den Einfluss, die diese Leute auf die Welt haben, und dann spricht Jesus darüber, wie diese Menschen, die Jesus nachfolgen, die von neuem geboren sind, mit dem Gesetz, mit den Geboten Gottes umgehen sollen. Da spricht Jesus ab Matthäus 5, Vers 17, da sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Verse 17 und 18. Wir haben uns diesen Text vor 2 Wochen angesehen. Die Frage war: Wie sollte man als Christ mit den Geboten des Alten Testaments umgehen? Und die Antwort war vor 2 Wochen: Wir müssen das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testamentes lesen, verstehen und auslegen. Denn Jesus spricht hier: Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wenn du das verpasst hast, dann kannst du das in dem Podcast Gnade erleben noch einmal hören. Der Titel dieser Episode ist: Wie sollten wir mit dem Alten Testament umgehen? Aber Jesus spricht dann weiter im nächsten Vers, Vers 19: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Matthäus 5, 19. Jesus warnt ja davor, die Gebote Gottes aufzulösen. Was genau meint Jesus damit? Wir müssen den Text mal ganz vorsichtig lesen. Was steht da? Ich lese nochmal. Matthäus 5, 19 und 20. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn, jetzt kommt das Denn, ein Verbindungswort, denn, das heißt, was jetzt kommt, ist eine Begründung für das, was Jesus vorher gesagt hat. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist aus mehreren Gründen eine schockierende Aussage. Nummer eins, das ist eine schockierende Aussage, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer voller Eifer waren für das Einhalten des Gesetzes Gottes, für das Einhalten des Alten Testaments. Sie haben sogar noch zusätzliche Regeln eingeführt, zusätzlich zum Wort Gottes, um sicherzugehen, dass sie die Gebote Gottes tatsächlich einhalten. Sie haben dafür geeifert. Aber Jesus wirft den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, Gebote aufgelöst zu haben. Wir schauen uns gleich Beispiele an, wie die das gemacht haben. Also es ist schockierend, Aussage Nummer 1. Schockierend Nummer 2, wenn nicht einmal Menschen wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die doch so für das Gesetz Gottes geeifert haben, wenn die es nicht einmal in den Himmel hereinschaffen, dann ist das Himmelreich aus eigener Anstrengung absolut unerreichbar. Das ist auch genau die frohe Botschaft von Jesus Christus. Die Bibel lehrt, dass Jesus für die Sünden der Welt, für deine, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, weil unsere Sünde uns davon abhält, uns aus eigener Kraft vor Gott gerecht machen zu können. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit, wir können sie uns nicht verdienen, wir sind Sünder, aber Jesus, der Sohn Gottes, wurde vor 2000 Jahren Mensch, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Die Errettung, das Gerechtmachen vor Gott, Frieden mit Gott, sind unverdiente Gnadengeschenke Gottes, die Jesus uns am Kreuz erkauft hat, die man nur im Glauben annehmen muss. Wir sind errettet aus Gnade allein durch den Glauben. Aber Jesus sagt hier, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Warum ist diese Aussage schockierend? Nummer 3. Die Pharisäer waren sich 100% sicher. Sie waren sich absolut sicher, Gottes Gesetz bewahrt zu haben. Sie waren sich sicher, auf dem rechten Weg zu sein. Sie waren sich sicher, dass sie Gott dadurch verherrlichen. Aber sie haben diese Ziele weit verfehlt. Sie waren nicht nahe daran, sie haben sie weit verfehlt. Denn Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren weit daneben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie haben sich selbst betrogen. Die Frage ist jetzt, wie war das möglich? Denn wenn es für diese Leute möglich war, dann ist es auch dir und mir möglich, dass wir auf dem falschen Weg sind, ohne dessen bewusst zu sein. Was können wir aus den Fehlern der Pharisäer lernen, damit uns das auch nicht passiert? Im Anschluss zu diesem Text hier, im ganzen Rest von Matthäus Kapitel 5, gibt Jesus hier 6 Beispiele, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer die Gebote Gottes aufgehoben und sich dadurch selbst betrogen haben. Diese 6 Beispiele sind immer nach dem gleichen Muster. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jesus sagt, ihr habt gehört, damit meint Jesus, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer das Gesetz ausgelegt und gepredigt haben. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, also er sagt jetzt, wie es richtig ausgelegt werden sollte. Bei diesen Beispielen wird gezeigt, dass die Pharisäer großen Wert auf äußeres Handeln gelegt haben. Die Beispiele, die Jesus nennt, sind da, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Scheint so gewesen zu sein, dass die Pharisäer gepredigt haben, solange du noch niemanden umgebracht hast, solange du noch nicht mit der Frau eines anderen geschlafen hast, dann bist du gerecht vor Gott. Mit anderen Worten, was im Herzen vor sich geht, Neid, Hass, Missgunst, sexuelle Begierde und so weiter, das war den Pharisäern und den Schriftgelehrten vollkommen gleichgültig. Jesus macht in diesen Beispielen hier absolut klar, nicht nur die Tat macht uns schuldig vor Gott, sondern sogar die Gedanken, wie Zorn, wie Missgunst, wie sexuelle Begierde, sind Sünde. Jesus hat hier keine neue Lehre eingeführt, denn diese Lehre, dass uns schon Gedanken vor Gott schuldig machen, kommt schon aus dem Alten Testament. Zum Beispiel lesen wir im Alten Testament, ich lese, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich einen Menschen zwar nicht töte, kann ich aber trotzdem Zorn, Neid, Missgunst in meinem Herzen hegen diese Person und damit verstoße ich gegen das Gebot der Nächstenliebe. Das heißt, diese Gedanken wie Zorn, Neid, Missgunst, Groll machen mich deshalb schuldig vor Gott, dann sind diese Gedanken Sünde. Mit ihrem Fokus auf das äußere Handeln haben die Pharisäer das Gebot der Nächstenliebe aufgehoben. Als nächstes Beispiel nennt Jesus das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Aber in den 10 Geboten steht nicht nur, du sollst nicht Ehe brechen, denn in den 10 Geboten steht auch, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. 1. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Mit dem Fokus der Pharisäer auf das äußere Handeln, auf Ehebruch, haben sie die Gebote des Herzens, du sollst nicht begehren, aufgehoben. Denn Begehren, das Begehren den Besitz des anderen, das Begehren des Haus des anderen, das Begehren der Frau des anderen, ist Sünde. Ganz klar, in den 10 Geboten. Aber die Pharisäer haben diese Gebote aufgehoben, indem sie nur auf Gebote geschaut haben, die äußeres Handeln betreffen. Das sündhafte Verlangen ihres Herzens hat die Pharisäer nicht beunruhigt, weil sie nur Wert auf das äußere Handeln gelegt haben, nicht auf die Motivation und auf das Verlangen ihres Herzens. Sie konnten ihre Mitmenschen hassen, beneiden, sie konnten andere Frauen begehren, solange sie aber niemanden umgebracht haben oder mit einer anderen Frau geschlafen haben, sahen sie sich sündenfrei gerecht vor Gott. Wir sehen, das war absoluter Selbstbetrug. Wie konnten die Pharisäer unbewusst ihr Ziel verfehlen, Gott zu verherrlichen? Sie haben nicht nach der Reinheit ihres Herzens gestrebt. Wie können wir uns selbst vor diesem Selbstbetrug beschützen, Prinzip Nummer 1, strebe in der Kraft des Heiligen Geistes nach der Reinheit deines Herzens. Ich rede hier nicht davon, dass du das aus eigener Kraft tun musst, das kannst du nicht. Ich habe deshalb gesagt, strebe in der Kraft des Heiligen Geistes nach der Reinheit deines Herzens. Jesus Christus ist am Kreuz für deine, für meine Sünden gestorben. Nur das Blut Jesu Christi kann uns reinwaschen von dem Verlangen nach Sünde, von der Macht, die Sünde über uns hat. Das heißt, aus eigener Kraft können wir gar nicht nach der Reinheit des Herzens streben. Wir sollen es tun in voller Abhängigkeit auf die Gnade, die Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat und auch auf das Vertrauen, auf die Kraft Gottes, die in einem Menschen wirkt, der zu Jesus Christus gekommen ist. Jesus spricht, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Prinzip Nummer 1, strebe in der Kraft des Heiligen Geistes nach der Reinheit deines Herzens. Reines Handeln kommt automatisch aus einem reinen Herzen. Beiße nicht in den Köder, dich nur auf äußere religiöse Formen, auf Gebote und Verbote festzubeißen. Denn Gebote, Verbote und Regeln haben keine Macht, dein Herz zu reinigen. Sie können Reinheit nur vortäuschen, sie können dich von außen schön anstreichen, aber das Herz, das unreine Herz, können sie nicht heilen. Das kann nur Jesus Christus, das kann nur Gott mit seiner Kraft in dir, wenn du zu Jesus Christus kommst. Sonst ist es nur Selbstbetrug. Wie strebt man in der Kraft des Heiligen Geistes nach Reinheit des Herzens? Erst einmal zu fragen, habe ich heute etwas getan, das nicht dem Charakter von Jesus Christus entsprochen hat? War ich heute voller Missgunst, Zorn, Groll, Hass, Neid? Habe ich heute gegen jemanden gelästert? Bin ich voller Eifersucht? Hatte ich heute sexuelle Begierde? Muss ich jemanden um Verzeihung bitten? Und zu sehen, himmlischer Vater, ich kann mein Herz nicht reinigen. Ich brauche die Kraft, deine Kraft. Ich brauche das Blut Jesu Christi und ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, mein Herz zu reinigen. Bitte hilf mir dabei. Beim Streben nach der Reinheit des Herzens werden wir tagtäglich daran erinnert, dass unsere Herzen unheilbar sündhaft sind, dass wir unsere Herzen nicht aus eigener Kraft reinigen können, dass wir dazu die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, dass uns nur das Blut Jesu Christi reinwaschen kann, dass wir jeden Tag auf die Gnade Jesu Christi angewiesen sind, dass wir selbst aus uns keine eigene Gerechtigkeit haben, sondern dass wir die Gerechtigkeit brauchen, die Jesus Christus uns schenkt, seine Gerechtigkeit. Wie konnten die Pharisäer unbewusst ihr Lebensziel verfehlen, Gott zu verherrlichen? Dazu lese ich noch einen anderen Text aus der Bibel. Ich lese: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Bibel, Römer Kapitel 13, Verse 8 bis 10. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das bedeutet, warum hat Gott uns sein Wort gegeben? Natürlich erst einmal, dass wir ihn kennen, dass wir Errettung finden durch Jesus Christus, aber er hat uns auch eine Lebensanweisung gegeben, seinem Wort, seine Gebote. Warum? Diese Gebote haben das Ziel Liebe. Liebe zu den Mitmenschen, Liebe zu Gott. Das ist das Ziel. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, damit der Mensch sich an der Herrlichkeit Gottes erfreut und damit der Mensch die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht. Das Wort Gottes sagt, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Das heißt, der Mensch ist dazu geschaffen, die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren. Nichts kann Gott mehr in Unehre bringen als Hass. Wenn wir uns die Welt anschauen, wie sich die Menschheit betrügt, belügt, bekämpft und hasst, das bringt Gott Unehre. Da fragen Leute, wie kann Gott existieren, wenn die Menschen so schlecht sind? Das heißt, der Mensch verfehlt sein Ziel, die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, wenn der Mensch unfähig ist, Gott zu lieben und Mitmenschen zu lieben. Du existierst für den einen Grund. Gott hat dich geschaffen für einen Grund, damit dein Leben die Herrlichkeit Gottes reflektiert. Das ist der einzige Sinn und Zweck deines Lebens. Wie verherrlicht man Gott? Erst einmal, indem man Gott liebt. Nichts verherrlicht etwas mehr, als dass wir es lieben. Wenn wir etwas lieben, dann werden wir es automatisch verherrlichen. Wenn wir mit Begeisterung darüber reden, dann werden wir sagen, wie wunderbar, wie herrlich das ist, das, was wir lieben. Das heißt, man verherrlicht Gott, indem man ihn liebt, indem man Gott über alles zu schätzen lernt. Wenn ich Gott über alles liebe, dann werde ich Gott automatisch verherrlichen. Ich kann danach eifern, die Gebote Gottes einzuhalten, aber dabei verfehlen, Gott zu lieben, dabei meine Mitmenschen hassen und verachten. Wie konnten die Pharisäer unbewusst ihr Ziel verfehlen, Gott zu verherrlichen? Das Gesetz, das Wort Gottes, wurde zum Endziel ihres Lebens, nicht die Liebe. Gott hat sein Gesetz gegeben mit dem Endziel der Liebe, aber sie haben bei dem Gesetz aufgehört. Prinzip Nummer zwei für uns, wie können wir das verhindern? Prinzip Nummer zwei, strebe in der Kraft des Heiligen Geistes nach mehr Liebe zu Gott und nach mehr Liebe zu deinem Mitmenschen. Ja, wir sollen das Wort Gottes lesen, aber das Wort Gottes ist ein Mittel zum Zweck. Seine Gebote sind ein Mittel zum Zweck, dass wir durch Einhalten dieser Gebote anfangen zu lernen, Gott und Mitmenschen mehr zu lieben. Wir dürfen nicht zufrieden sein, abends vom Bett gehen und sagen, naja, ich habe heute keinen umgebracht, ich habe heute keinen Ehebruch begangen. Das bedeutet nichts. Die Frage sollte vielmehr sein, bin ich heute gewachsen in Liebe? Bin ich heute gewachsen in Liebe zu Gott? Bin ich heute gewachsen in Liebe zu meinen Mitmenschen? Das ist die Frage, nach der wir uns stellen sollen. Prinzip Nummer zwei, strebe in der Kraft des Heiligen Geistes nach mehr Liebe zu Gott und nach mehr Liebe zu deinen Mitmenschen. Wie konnten die Pharisäer unbewusst ihr Ziel verfehlen, Gott zu verherrlichen? Bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern, schienen geistliche Disziplinen wie Gebet, wie Fasten, Gottesdienst und so weiter zum Selbstzweck geworden zu sein. Denn Jesus spricht davon in der Bergpredigt. Er sagt, wir sollen uns beim Beten nicht wie die Heuchler verhalten, die beten, um gesehen zu werden. Jesus sagt, wir sollen nicht so fasten wie die Heuchler, die fasten, um dabei gesehen zu werden. Scheinbar war bei diesen Leuten das Gebet und das Fasten und Gottesdienst und Bibelstudium und so weiter zum Selbstzweck geworden. Auch in christlichen Kreisen stehen wir in Gefahr, dass geistliche Disziplinen zum Selbstzweck werden. Ein Christ habe die Pflicht, täglich zu beten. Ein Christ habe die Pflicht, täglich das Wort Gottes zu studieren. Ein Christ habe die Pflicht, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Wenn das alles zum Selbstzweck wird, dann kann man sich leicht selbst betrügen. Dann kann man sagen, na ja, ich war am Sonntag im Gottesdienst, ich habe heute meine drei Kapitel in der Bibel gelesen, ich habe heute gebetet, dann bin ich geistlich gesund. Das ist absoluter Selbstbetrug. Ja, Gebet ist absolut wichtig. Ja, Bibelstudium ist absolut wichtig. Gottesdienst absolut wichtig. Das sind alles wunderbare, herrliche Dinge. Aber alle diese Dinge sind kein Selbstzweck, sondern das sind nur Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat. Sie sind Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck wofür? Sie sind Mittel zum Zweck dafür, um die atemberaubende Herrlichkeit Gottes immer mehr zu erkunden. Sie sind Mittel zum Zweck dafür, um uns an der atemberaubenden Herrlichkeit Gottes immer mehr zu erfreuen. Manch einer sagt, ich sehe Gott nicht. Der ist nicht atemberaubend für mich. Ja, weil du diese Gnadenmittel nicht benutzt, um das zu erkennen. Wenn ich diese Gnadenmittel Gottes, Gebet, Bibelstudium, Gottesdienstteilnahme, Lobpreis und so weiter, durch diese Gnadenmittel kann sich Gott mir immer mehr offenbaren. Ich erkenne seine Herrlichkeit immer mehr und dadurch wird auch meine Liebe zu Gott wachsen. Wenn ich erkenne, wow, was für ein wunderbarer, barmherziger Gott ist das, der in mein Leben eingreift, der in mein Leben wirkt, den ich in meinem Leben erfahren kann, der mein Leben verändert durch Jesus Christus. Wunderbarer Gott. Paulus schreibt in der Bibel, er schreibt aber, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Die Bibel, Philipper 3, Vers 7 bis 9. Hier schreibt Paulus erst einmal, er sagt, dass er Christus gewinne, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Er sagt hier, wir können nur durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Wenn ich das im Glauben annehme, dann werde ich durch das Blut Jesu gereinigt und ich werde vor Gott gerecht. Gnadengeschenk Gottes. Aber Paulus schreibt etwas ganz Wunderbares. Er schreibt hier, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Paulus schreibt, Jesus zu kennen, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben, übertrifft einfach alles. Diese Gnadenmittel, Gebet, Bibellesen, Gottesdienst, Jesus persönlich kennenzulernen, das übertrifft alles. Absolute, atemberaubende Herrlichkeit Gottes. Jesus hat uns gerettet am Kreuz, damit wir als wiedergeborene Menschen eine lebendige Beziehung mit Jesus, mit Gott haben dürfen. Damit wir Jesus, den Sohn Gottes, persönlich kennen dürfen, Gott kennen dürfen, dass er in sein Leben eingreift, uns verändert mit seiner Kraft. Eine alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, die ist so wunderbar herrlich, dass Paulus schreibt, er hat alles dafür eingebüßt, aber und er achtet auch alles andere für Dreck. Er hat die wunderbare, atemberaubende Herrlichkeit Jesu Christi erkannt, erkundet, begriffen. Schau mal, wie Paulus mit dieser Aussage Gott verherrlicht. Gebet, Bibellesen, Gottesdienst, das sind alles ganz wunderbare Gnadenmittel Gottes, die Gott uns geschenkt hat. Aber das sind nur Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, die sind nicht Selbstzweck. Wir beten nicht um, Jesus hat uns nicht gerettet, damit wir beten, damit wir unsere Bibel lesen, sondern das sind alles Mittel zum Zweck, um die atemberaubende Herrlichkeit Gottes immer mehr zu sehen, immer mehr zu erkunden, uns immer mehr daran zu erfreuen. Wie konnten die Pharisäer unbewusst ihr Ziel verfehlen, Gott zu verherrlichen? Statt durch geistliche Disziplinen eine persönliche Beziehung zu Gott zu suchen, wurden bei ihnen geistliche Disziplinen zum Selbstzweck. Prinzip Nummer 3 für uns: Strebe in der Kraft des Heiligen Geistes danach, die atemberaubende Herrlichkeit Gottes immer mehr zu erkunden. Und nutze dabei jede geistliche Disziplin, die du kannst, die du zur Verfügung hast, um immer mehr die Herrlichkeit Gottes zu erkunden. Es ist möglich, das Wort Gottes mit Eifer zu studieren, danach zu streben, dem Wort Gottes zu gehorchen, aber trotzdem das Lebensziel, Gott zu verherrlichen, vollkommen zu verfehlen. Erst einmal musst du Frieden machen mit Gott durch Jesus Christus. Komm zu Jesus, damit er dich mit seiner Kraft erfüllt, dein Leben verändern kann. Und wie kannst du als wiedergeborener Christ leben, um das Lebensziel nicht zu verfehlen? Wir müssen uns das Ziel vor Augen halten. Das Ziel ist, das christliche Leben ist eine lebenslange Entdeckungsreise der atemberaubenden Schönheit Gottes. Und wir entdecken diese atemberaubende Schönheit Gottes durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Meide alles, was dich davon abhält. Strebe nach einem reinen Herzen. Strebe nach mehr Liebe zu Gott, nach mehr Liebe zu Mitmenschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Tue alles, was dir dabei hilft, diese atemberaubende Schönheit Gottes zu erkunden, und meide alles, was dich davon abhält. Möge Gott, der Herr, und Jesus Christus, sein Sohn, dir dabei beistehen. Gott segne dich.